RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Heute mit Dietmar Ringel. Die folgende Diskussion haben wir am Vorabend des Internationalen Tages der Pressefreiheit im Allianzforum am Pariser Platz aufgezeichnet, in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Naumann-Stiftung und dem Medienverband der Freien Presse. Mit dabei die Leiterin des Instituts für Medienverantwortung Berlin, Professor Sabine Schiffer, der landespolitische Korrespondent für Sachsen bei der Freien Presse Chemnitz, Tobias Wolf, Jan Jessen, Auslandsreporter der Funke Mediengruppe und Redaktionsleiter Politik bei der Neuen Ruhr-Zeitung und Maren Jasper-Winter, Mitglied im Bundesvorstand der FDP und der Friedrich-Naumann-Stiftung sowie Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses.
Frau Jasper-Winter, Sie sind keine Journalistin, keine Medienschaffende, aber ich nehme mal an, Sie konsumieren Medien. Also wenn Ihr Tag morgens anfängt, was ist dann für Sie wichtig? Also wem vertrauen Sie denn bei dieser Vielzahl von Dingen, die man eigentlich wissen muss, um durch den Tag zu kommen?
Ja, für meinen Job ist es natürlich wichtig, gut informiert zu sein. Auch ein guter, qualitativ guter Journalismus ist wichtig. Und ich informiere mich vielfältig, natürlich schnell. Kennt ja jeder, Tasse Kaffee, Handy. Und dann über die Webseiten der verschiedenen Zeitungen hier in Berlin natürlich, landespolitisch, Radio auch zwischendrin. Aber ich gucke auch natürlich, was ist bei Social Media los, Twitter kurz, sicherlich, und andere soziale Medien. Das gehört für uns aus politischer Sicht natürlich auch mit dazu, wo dann auch natürlich gute Artikel, wertvolle Informationen auch retweetet werden und kommentiert werden.
Wie groß ist Ihr Vertrauen in die Presse oder machen Sie da Unterschiede? Gibt es Medien, wo Sie sagen, da bin ich von vornherein ohne Zweifel, und bei anderen, da schaue ich dann lieber doch nochmal nach einer Zweit- oder Drittmeinung?
Ich gucke immer genau hin. Natürlich weiß man, mit welchem Tenor welche Medien oder auch einzelne Journalisten öfter Themen bearbeiten. Das hat man ja nach einer gewissen Zeit raus. Aber ich glaube, es ist immer gut, nochmal auch selber kritisch zu lesen, selber sich Gedanken zu machen. Ja, das ist natürlich auch eine ständige Aufgabe von Politik, dann nochmal das zu bewerten und eine eigene Haltung zu den Dingen auch. Das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Teil. Deswegen ist Pressefreiheit einerseits für die Gesellschaft so wichtig, um uns Politiker zu kontrollieren und genau zu beobachten, was wichtig ist. Dass
Sie vermutlich nicht immer ganz glücklich sind.
Das gehört dazu. Wenn man damit unzufrieden ist, muss man selber seine eigene Arbeit besser machen. Und andererseits für uns natürlich auch eine wichtige Informationsquelle, um gute Politik für die Stadt, für das Land zu machen.
Herr Jessen, Sie sind gerade aus der Ukraine zurückgekommen. Da stellt sich ja die Frage, wie kommt man denn dort unter Kriegsbedingungen überhaupt an Informationen und an solche, wo man dann sagt, die kann ich mit gutem Gewissen wirklich an die Redaktion weitergeben, an die Leserinnen und Leser in Deutschland. Ich weiß genau, das hat Hand und Fuß, was ich hier berichte.
Ja, muss man sagen, also dieser Konflikt in der Ukraine, der Krieg, der Angriffskrieg der Russen, das ist schon auch aus journalistischer Sicht natürlich eine sehr große Herausforderung. Also das ist ein Krieg, wie wir den, glaube ich, noch nicht erlebt haben. Ein Medienkrieg auf der einen Seite, ein Propagandakrieg auf der anderen Seite. Es gibt sehr, sehr viele Dunkelfelder, sehr, sehr viele Graufelder in der Ukraine, aus dem Donbass selber, aus den Separatistengebieten. Kann und wird nicht berichtet, jedenfalls nicht in westlichen Medien, weil westliche Journalisten da nicht reinkommen. In den aktiven Kriegszonen kann nicht berichtet werden. Gleichzeitig haben wir in den sozialen Medien, ob das TikTok ist, ob das Telegram ist oder andere soziale Plattformen, quasi Bilder und Videos im Sekundentakt, die ja aufploppen, die Kriegsgeschehen darstellen sollen oder eben auch nicht. Und das ist schon eine ziemliche Herausforderung, muss man sagen. Ich schaue eben, dass ich einfach menschliche Begegnungen mir selbst ermögliche. Also dass ich zufälligerweise mit Leuten zusammentreffe, die in den Kriegsgebieten sind, die oder aus den Kriegsgebieten geflohen sind, die mir ihre Geschichten erzählen. Und ich glaube, diese zufälligen Begegnungen, das sind schon die, wo man Wahrhaftigkeit erwarten kann. Also wenn da ein Mann vor einem Auto steht, was zerschossen worden ist, auf einem Autofriedhof, den treffen wir da zufällig. Er ist in Tränen aufgelöst und erzählt davon, dass seine Familie in dem Auto gestorben ist. Man sieht auch noch die blutverschmierte Handtasche seiner Frau, die da liegt. Dann kann man schon davon ausgehen, dass das eine richtige Geschichte ist.
Aber lassen Sie mich da mal kurz dazwischen fragen. Gerade solche persönlichen Geschichten, also das ist natürlich emotional, glaube ich, immer stark und berührend. Aber kann man wirklich davon ausgehen, gerade so in so Extremsituationen wie im Krieg, dass das wirklich immer eins zu eins der Wahrheit entspricht?
Also meine Erfahrung ist einfach aus den Kriegsgebieten, wo ich vorher war, ob das Afghanistan war, Irak war, Syrien. Kriegsopfer erzählen, aber natürlich ist das vielleicht nicht eins zu eins passiert, was sie erzählen. Aber natürlich haben sie etwas erlebt. Und wenn man vor einem zerstörten Haus steht, wo eine Vakuumbombe reingeknallt ist, und die Leute stehen daneben und erzählen eben, wie das früher in der Nachbarschaft war und wie das an dem Tag war, was da passiert ist, dann kann man davon ausgehen, dass da was passiert ist. Ob das jetzt wirklich eins zu eins so passiert ist, wie sie es erzählen, weil die Erinnerung möglicherweise schwindet, kennt man von Autounfällen. Drei Leute sehen einen Autounfall und alle berichten was Unterschiedliches. Aber der Fakt, dass da ein Autounfall passiert ist, der ist ja nun mal nicht abzustreiten. Also ich glaube schon, dass man wie gesagt, Wahrhaftigkeit bekommt.
Gut, wir kommen nochmal darauf zurück, auf diese Frage, die spielt ja eine wichtige Rolle, denn es gibt diesen berühmten Satz, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Und das ist ja auch mit Erfahrungen verbunden. Also wie spiegelt sich das konkret wider? Da, auf alle Fälle wird das nochmal Thema sein. Herr Wolf, ich würde die Runde erstmal bei Ihnen jetzt fortsetzen. Sie sind Lokaljournalist, also lokal jetzt nicht für ein kleines Stückchen Stadt oder so, sondern für ein ganzes Land, für Sachsen landespolitischer Korrespondent. Aber der Ukraine-Krieg ist ja eigentlich ein Auslandsthema. Wie spiegelt sich das bei Ihnen in der Redaktion wider?
Naja, der Krieg kommt bei uns natürlich bis direkt vor die Tür in Form von Flüchtlingen und auch Hilfsaktionen, die lokale Organisationen vielleicht veranstalten. Und insofern haben wir den Krieg näher als möglicherweise jede andere Auseinandersetzung, die wir auf der Welt in den letzten 20 Jahren erlebt haben. Also wir haben es vor der Tür. Und nun, was die Kriegsberichterstattung selber angeht, da muss man sich auf Kollegen verlassen wie Herrn Jessen. Oder halt Agenturen, aber das vor Ort bilden wir natürlich ab. Und wir sehen da auch, da erzählen auch Flüchtlinge ihre Geschichten, was sie da erlebt haben. Und die Summe macht am Ende wahrscheinlich auch ein großes Stück der Glaubwürdigkeit aus, wie das der Kollege schon gesagt hat. Es ist immer eine Annäherung an die Wahrheit. Und das ist das, was möglich ist, denke ich, in diesen Zeiten.
Es gibt ja dann immer diese berühmten Leserbriefseiten, auch in der regionalen Presse, wo Leute sich zu Artikeln äußern, auch zu außenpolitischen. Wie ist das mit den Reaktionen jetzt? Hat sich das verändert? Schreiben die Leute vor allem zu Themen wie Krieg und Krise?
Ja, das zeichnet sich immer entlang der Berichterstattung nach, die Leserbriefe, ganz klar. Aber es hat sich natürlich einiges in der öffentlichen Wahrnehmung verändert. Gerade im Osten oder auch in Sachsen gab es viele, die vorher vielleicht eher Russland zugeneigt waren, Putin zugeneigt waren, ihm sehr vertraut haben. Das haben wir in früheren Leserbriefen erlebt, wenn man mal zum 8. Mai einen Leitartikel geschrieben hat, der sich kritisch mit Putin und auch Nord Stream 2 auseinandergesetzt hat. Da kam eine Flut von Leserbriefen, die einen dafür quasi verdammt haben, dass man das so geäußert hat. Und inzwischen haben sich da viele durchaus korrigiert, weil sie sich einfach nicht vorstellen konnten, dass dieser Putin diesen Krieg auch führen würde.
Frau Professor Schiffer, Sie gucken von oben drauf. Die deutschen Medien, es ist jetzt ein bisschen ein großer Rahmen, den ich jetzt hier setze, aber seit dieser Krieg begonnen hat, sind Ihnen grundlegende Veränderungen, außer jetzt inhaltlicher Art, aufgefallen in der Arbeitsweise der Redaktion, im Umgang mit diesem großen Thema? Sind die Leute vielleicht emotionaler? Ist das immer gut für die Medien? Ist vielleicht ein bisschen die sachliche Analyse in den Hintergrund getreten? Diesen Vorwurf hört man ja mitunter.
Das ist schwer zu sagen für die Medien oder überhaupt einen Überblick. Es gibt ja dazu jetzt noch keine Untersuchungen. Tatsächlich finde ich es nicht so anders wie in anderen Kriegen und habe aber das Gefühl, wenn ich das sage, dann klingt es schon nach Relativierung. Ich finde, insofern hat schon was mit dem Diskurs, ist schon was mit dem Diskurs passiert. Also diese schrecklichen Ereignisse, dieser Angriffskrieg, weil ich habe nicht den Eindruck, oder ich hatte zumindest am Anfang nicht den Eindruck, dass es gelingt, den ganz klar zu verurteilen und gleichzeitig quasi wieder einzuordnen und auch Verbindungen herzustellen, Entwicklungslinien oder eben auch Dinge, die man aus anderen Kriegen schon berichtet hat, nämlich zu wissen beispielsweise, dass man natürlich in einer Luxussituation ist, wenn man Leute vor Ort hat. Das war ja anfangs oft teilweise nicht der Fall, Leute vor Ort hat und gleichzeitig in der Redaktion zu Hause Leute, die quasi den diskursiven Überblick behalten, also zu gucken, was sind denn die politischen Interessen, wie sollte man das einordnen, das kritisch zu reflektieren. Das ist vielleicht am Anfang noch nicht so gelungen, weil das ein großer Schreck erstmal war. Und ich möchte da an die Mediendebatte erinnern, nach dem Jugoslawienkrieg 99, es war ja eine sehr intern medial, eine sehr kritische Debatte, ob man das eigentlich gut gemacht hat.
Frau Jasper-Winter, die Frage ist ja auch, wie viel Emotionen kann man denn als Journalist transportieren? Was ist gut? Wie sachlich soll man sein? Das wirkt dann vielleicht wieder zu kühl und zu distanziert. Wie nehmen Sie das wahr, gerade jetzt bei der Berichterstattung über diesen Krieg?
Ich glaube, man kann gar nicht sagen, irgendein Thema braucht mehr Emotionen oder weniger. Wir brauchen vor allem unterschiedliche Berichterstattung, auch eine Heterogenität der Berichterstattung, verschiedene Meinungen, Blickwinkel, die dann sich sozusagen auch zusammenfügen können. Natürlich ist es so, dass viele Menschen auch wissen wollen, wie die Geschichten sind der Menschen vor Ort und das am ehesten wahrscheinlich lesen, zur Kenntnis nehmen, sehen, Videos. Aber wir brauchen natürlich ganz, ganz viele verschiedene Blickwinkel und auch mal mehr noch eine sachliche Einordnung des Ganzen, die mir sehr wichtig ist, weil es eine komplexe Lage ist. Ich sehe mit Sorge, dass sich vor allem junge Leute natürlich, ja genau wie ältere Leute, immer mehr über soziale Medien mit kurzen, sehr emotionalen Videos informieren. Und das ist natürlich eine Entwicklung, mit der wir umgehen müssen, wo es dann auf der anderen Seite auch wieder sachliche Einordnung mit vielen Informationen dann auch, die zusammengetragen werden, auch aus schwierigen Regionen, eben dann wieder ein vollständiges Bild geben.
Herr Jessen, wie sehen Sie das denn, die Konkurrenz dieser ganz schnellen Medien mit diesen ganz kurzen Clips, die aber gerade bei jungen Leuten eine große Nachfrage haben? Und dann kommen Sie vielleicht mit einer großen Reportage, mit einer Analyse. Sind Sie da sicher, dass das wirklich noch das große Publikum erreicht und die Wirkung hat, die Sie gerne hätten?
Also ich hoffe doch mal, dass das noch das große Publikum erreicht, weil ansonsten hätte ich ein Problem perspektivisch. Nein, es ist natürlich schwierig, dagegen anzuarbeiten. Wie ich ja sagte, also das ist ein Krieg der Bilder auch. Es ist eine wahre Bilder- und Videoflut, die uns aus den Kriegsgebieten erreicht. Und dagegen anzuarbeiten, dass möglicherweise auch bestimmte Dinge wieder zurückzuholen, einzuordnen, ist natürlich schwierig. Gleichwohl glaube ich, dass eine seriöse und gut abgehangene Berichterstattung, wie wir das nennen, sicherlich ihr Publikum hat und auch in der Perspektive haben wird, auch bei jüngeren Leuten. Da gehe ich schon schwer von aus. Und was dieses Thema Emotionen angeht, ich glaube, natürlich kommt man in Kriegsgebieten nicht um Emotionen herum. Ich meine, da sterben Menschen, da leiden Menschen und ich finde, das ist wichtig, das natürlich zu transportieren, ohne jetzt zu sehr auf die Tränendüse zu drücken, aber man beschreibt einfach Schicksale von Menschen. Und was dann Politikerinnen und Politiker daraus ableiten aus diesen Schicksalen, über die man berichtet, ist dann eben das politische Feld. Was ich fürchterlich finde, ist, wenn das Ganze, überdramatisiert, oder wenn daraus ein Hollywood-Film wird. So, ne? Das finde ich fürchterlich, also wenn ich Stories lese von einer Frau, die von ihrem Balkon aus eine russische Drohne mit einem Einmachglas abwirft, oder die ukrainischen Soldaten, die tapfer lächelnd aus zerbombten Häusern rausgehen mit einer Katze auf dem Arm. Also das sind Dinge, wo ich sage, nein, das geht nicht. Das sollte man einfach draußen vorlassen, solche Berichterstattung. Das ist mir dann, das wird dann kitschig, Hollywood-like. Krieg ist einfach großer Mist und furchtbar. Und ich finde, da muss man eben aufpassen, dass man nicht in die falsche Richtung geht. Also jetzt diese unreflektierte Kriegsbegeisterung, die wir an einer anderen Stelle auch in Deutschland erleben, die ist eben auch Ausfluss von so einer Berichterstattung, die ich ablehne.
Die Frage ist ja auch, wie stellt die andere Seite Ereignisse dar, im konkreten Fall die russische Seite, ihre Kriegsführung, die sie ja selbst nicht so nennt. Gibt es die Möglichkeit für Journalisten, sich da akkreditieren zu lassen, mit russischen Leuten in Kontakt zu kommen?
Nein, aktuell wissen wir nicht.
Also haben Sie den Versuch gemacht?
Das Problem ist ja, wir haben die russische Mediengesetzgebung ist verändert worden. Wer von Krieg spricht, geht in den Knast. Also man kann nicht vernünftig arbeiten. Ne? Ja. Also ich kenne Kollegen, die möglicherweise nicht mehr unter richtigem Namen schreiben, wenn sie überhaupt noch aus Russland berichten können. Man konnte schon früher nur sehr schwierig dort arbeiten. Und ich glaube, wie gesagt, in Donbass kommt man nicht rein. Das hat allerdings auch was mit der ukrainischen Seite zu tun. Als ich im vergangenen Jahr im April in die von den Separatisten kontrollierten Gebiete rein wollte, wurde mir beschieden, mach das nicht. Ansonsten hast du 10 Jahre Einreisesperre in die Ukraine. Also das ist schwierig.
Ja, aber Frau Professor Schiffer, das ist ja wieder jetzt die große Frage. Es wird ja aus russischen Quellen hin und wieder zitiert, auch in den deutschen Medien. Auch unser Hörfunk-Korrespondentenbüro in Moskau arbeitet ja aber auch unter sehr schwierigen Bedingungen. Die müssen sich auch sehr genau überlegen, was sie sagen. Und wir haben Kollegen, die jetzt vom Westdeutschen Rundfunk aus Köln berichten oder auch aus Warschau. Aber die sind natürlich eingeschränkt in ihren Informationen. Also wie kommt man denn raus aus der Nummer? Distanziert, aber eben doch sachkundig auch über das zu berichten, was die andere Seite für berichtenswert hält?
Naja, nicht deren Sicht wiederzugeben, aber natürlich wiederzugeben, wie es dargestellt wird, also die Propaganda. Und natürlich weiß man, dass im Krieg jede Seite Propaganda macht. Es hat natürlich unterschiedliche Qualitäten. Ne? Da wird quasi ein Krieg regelrecht herbeigelogen auf der einen Seite. Aber jetzt gibt es natürlich auf der anderen Seite auch, die Deutsche Welle hat da so einige Videos untersucht, festgestellt, 2/3 des Materials waren alte Bildfolgen. Also das war gar keine Footage, kein Bildmaterial aus dem jetzigen Krieg.
Und, das waren ukrainische Medien oder
Das war aus der Ukraine, ja. Und da ist es natürlich auch so, man weiß nicht genau, es kommt aus Social Media, Bürgerreporter, Leute vor Ort, man hat selber niemanden vielleicht, dann prüft man die Plausibilität und da rutscht einem einiges durch. Es kann natürlich auch ukrainischen Medien so passieren. Aber natürlich, klar, man braucht Solidarität, man will die eigenen Leute hinter sich versammeln. Da schießt man auch öfters vielleicht mit so einer Hollywood-Heldenstory dann mal drüber hinaus. Und das heißt immer, die Wahrheit stirbt im Krieg zuerst. Das ist natürlich der Frieden, aber die Wahrheit stirbt auch schon vorher. Also auch schon etliche Dinge, die im Vorfeld passiert sind, sowohl auf russischer Seite als auch tatsächlich Medienstationen, die geschlossen wurden in der Ukraine. Das sind alles Dinge, die jetzt die Pluralität dessen, was wir sehen können, jetzt nicht gerade verbessern.
Ist das angebracht, an einem Abend wie heute auch Kritik zu üben an der Seite, die in diesem Krieg das Opfer ist, angegriffen wurde? Aber ich sag mal, wir haben ja in früheren Jahren über die Presselandschaft in der Ukraine auch sehr kritisch berichtet in Deutschland. Also darf das jetzt auch noch eine Rolle spielen?
Naja, ich fühle mich jetzt gefragt für quasi die Rolle der Medien, des Journalismus. Ist ja immer ein besonderer Anspruch. Ne? Geht es jetzt nicht um Solidarität? Also ich finde, man sollte Solidarität mit beispielsweise Journalisten, die aus der Ukraine und aus Russland fliehen, gleichermaßen und auch aus allen anderen Ländern oder aus Afghanistan, die gar nicht fliehen können, haben. Es darf da keine Doppelstandards geben. Ja. Und natürlich mit den Menschen, natürlich, wobei man auch die Frage stellen müsste, was ist eigentlich Solidarität? Da könnten wir drüber sprechen, wiefern sich da der Mediendiskurs auch schon oder auch der politische, verengt hat, dass man da gar nicht mehr die verschiedenen Möglichkeiten in der Breite sehen kann und diskutieren kann. Das wäre eine Möglichkeit. Aber tatsächlich ist es ja so, dass wir als Medien, also ich spreche jetzt mal so für die Medienforschung, dass die Medien die besondere Aufgabe haben, den Dingen sozusagen auf den Zahn zu fühlen. Herr Jessen hatte das Wort Wahrhaftigkeit genannt, also zu versuchen, das auszuleuchten, was, ich sag mal, die strategische Kommunikation von politischer Seite natürlich versucht, durch auch nur Weglassen einzelner Fakten zum Beispiel, also noch keine üble Lüge, aber natürlich schon eine gewisse Konstruktion hat, und Dinge weglassen, vielleicht Möglichkeiten, die es gibt, die man aber nicht möchte, weglassen. Da hätten Medien natürlich ein riesiges Potenzial, genau da dann den Scheinwerfer drauf zu richten.
Ja, Herr Wolf, Frau Schiffer hat gesagt, es geht natürlich auch um die Folgen, die dieser Krieg in den Köpfen der Menschen auch hier hinterlässt und auch welche Reaktionen damit verbunden sind. Da sind wir mittendrin in der inhaltlichen Debatte und da fällt mir natürlich als erstes die Frage ein, schwere Waffen für die Ukraine, ja oder nein? Bis vor kurzem noch undenkbar, dann umstritten und mittlerweile sind im Grunde irgendwie fast alle dafür, habe ich den Eindruck. Wie spiegelt sich das bei Ihnen in Dresden wieder?
Also, dass fast alle dafür sind, den Eindruck habe ich nicht, vor allen Dingen nicht im Osten. Da ist vielleicht auch der Pazifismus einer anderen Natur als der alten Friedensbewegung. Da hält man das für einen schweren Fehler. Bei MDR Info gab es jetzt erst so eine Umfrage, wo Hörer sich melden konnten und die Frage ist einfach, wie man mit dem Thema umgeht. Und was mir in der Debatte fehlt, ist die Tatsache, dass wenn die USA oder andere Verbündete aus dem NATO-Bündnis Waffen liefern, sind wir ohnehin im Krieg dabei. Und viel zu viele benutzen nur das verkürzte Argument, diese schweren Waffen jetzt nicht liefern zu wollen, um Deutschland als Kriegspartei rauszuhalten. Aber ich halte das für kein zutreffendes Argument. Das ist am Ende nicht zutreffend.
Ist das etwas, das Ihre Leserschaft bewegt oder ist das was, was Politiker und politisch interessierte Leute diskutieren?
Ich glaube, das diskutiert man überall, weil jeder natürlich Angst hat vor einer Ausweitung des Krieges. Jeder hat Angst vor dem Dritten Weltkrieg, vor der Nutzung von Atomwaffen und ähnlichen Dingen. Da muss man sich halt klar machen, worüber man da redet. Und wir sind in der NATO. Wenn ein NATO-Partner Panzer liefert, sind wir mit im Geschäft, wenn Russland das als aktive Kriegsbeteiligung wertet.
Frau Jasper Winter, da sind wir bei der Politik. Am Ende wird das ja politisch entschieden, wie sich da in Deutschland verhält. Das ist jetzt ein bundespolitisches Thema, aber Sie sind ja auch im Bundesvorstand der FDP. Also ich will Sie jetzt gar nicht nach einer inhaltlichen Bewertung fragen, aber wenn Sie sich Ihre Meinung bilden, wovon lassen Sie sich da leiten?
Ja, auch durchaus von einer fachlichen Meinung. Also es geht nicht nur darum, dass wir Politiker die Tagespresse verfolgen, sondern auch mal fachlich was lesen. Das ist ja eine sehr komplexe Angelegenheit. Und ein Punkt ist mir nochmal wichtig zu sagen. Frau Schiffer sagte gerade, sozusagen das auf den Zahn fühlen ist ganz wichtig. wenn wir uns unsere Meinung bilden, ist es natürlich auch umso wichtiger, einen starken Journalismus und eine gute Pressefreiheit zu haben, auch den Kontakt doch noch zu haben zu russischen Journalisten, zu ukrainischen Journalisten. Ich finde es wahnsinnig schade und bedauerlich, dass die Stiftung für die Freiheit jetzt, genau wie andere Stiftungen, ihr Büro in Moskau schließen musste, auch wie Organisationen. Auch das ist ja letztlich ein Draht dorthin zu russischen Journalisten, sofern das noch möglich war. Auch die Stärkung von Journalisten, die aus Russland hierher kommen, denen eine Möglichkeit zu geben, durch einen Dialog, durch einen schnellen Aufenthaltstitel, manchmal ist es ja ganz praktisch, auch hier arbeiten und ihre Arbeit fortsetzen zu können. Das ist auch ganz wichtig für uns als Gesellschaft, aber auch für die Politiker, um sich zu informieren und dann die Informationen auch filtern zu können.
Gibt es denn Möglichkeiten, über irgendwelche Kanäle noch Kontakte zu pflegen? Also ich schaue mir öfter mal russische Medien an, die dann dank gewisser Technologien übersetzt werden. Ein bisschen Russisch kann ich, aber für einen langen Artikel reicht dann doch nicht. Und da merke ich, auch wenn man da nicht Krieg schreiben darf und mehrere oppositionelle Medien ja einfach von der Bildfläche verschwunden sind, verboten wurden, aber wenn man sich zum Beispiel so ausführliche Artikel in der Nyesa Wiesemeyer Gazeta zum Beispiel mal durchliest, da findet ja eine Diskussion statt. Mhm. Nehmen wir die noch wahr? Hier müssen wir uns da vielleicht auch ein bisschen bemühen, noch zur Kenntnis zu nehmen, was in der Gesellschaft da so vorgeht in Russland?
Ich glaube ja, weil einerseits ist wichtig zu wissen, was wird dort erzählt und das irgendwie einzuordnen zu können. Und andererseits ist es ja auch, muss man Wege schaffen, damit auch das, was wir hier diskutieren an Fakten, an Meinungen, auch umgekehrt doch irgendwie auf irgendwelchen Wegen in Russland ankommt. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Die Gesetzgebung, die Strafbarkeitsgesetzgebung auch in Russland wurde schon angesprochen. Aber es gibt ja Organisationen, die einerseits die Informationen aus Russland decoden und sozusagen das übersetzen für uns, auch sprachlich übersetzen. Umgekehrt wäre es natürlich auch sinnvoll, noch viel mehr Informationen auch auf Russisch sozusagen von unserer Seite zu veröffentlichen, um da vielleicht doch noch den einen oder anderen zu erreichen. Das halte ich für ganz wichtig, weil nur durch einen Austausch der Informationen können wir irgendwie auch dafür sorgen, dass man sich gut informieren kann.
Ja, da haben wir ein schönes Stichwort gleich noch für die weitere Debatte, finde ich zumindest. Da ist ja auch so ein Ping-Pong-Mechanismus entstanden. Also in Deutschland wurde RT Deutsch verboten, diese russische Auslandsplattform, die als Propaganda bezeichnet wird und sicher auch viele propagandistische Elemente hat. Ob jeder Artikel jetzt Propaganda ist, will ich mal dahingestellt sein lassen. Die Russen haben reagiert, die Deutsche Welle darf nicht mehr senden. Hier wurde abgeschaltet, da wurde abgeschaltet. Herr Jessen, ist das ein sinnvoller Weg oder muss man nicht, jetzt mal von deutscher Seite, wir können ja in Russland schlecht beeinflussen, unmittelbar, was die dort abschalten, aber zu sagen, man muss vielleicht auch hier ein bisschen was ertragen, damit das möglich ist, dass auch deutsche Medien ins Ausland abstrahlen können? Oder ist es gut, konsequent zu sagen, das ist nicht demokratisch, das ist Staatspropaganda, Schluss.
Also ich halte ehrlich gesagt wenig davon, wenn Pressefreiheit beschnitten wird, insbesondere wenn man sich wie als demokratisches Land versteht. Und natürlich ist das Staatspropaganda RT, aber ich halte da nichts von, wenn es abgeschaltet wird, weil wir da nicht anders sind als andere. Man muss dagegenhalten, man muss diese Propaganda aufklären, man muss versuchen, guten Journalismus zu machen und guten Journalismus zu fördern und zu unterstützen. Aber ich halte nichts davon, andere Medien, nur weil sie anders berichten, denen Saft abzudrehen.
Frau Schäfer, kann man denn das überhaupt wirklich unterbinden? Es gibt ja Schleichwege mit VPN-Kanälen und so weiter. Also wer ein bisschen pfiffig ist, der findet ja irgendwo eine Quelle.
Also ob man es kann, da können wir noch mal drauf schauen. Ich möchte aber tatsächlich auch noch was dazu sagen, ob man das soll. Und ich finde, da ist in den letzten Tagen einiges Wichtiges nämlich passiert in diesem Kontext. Und das kratzt tatsächlich nicht nur an unserer Glaubwürdigkeit, sondern vielleicht auch an wirklich wichtigen Standards. Es ist ja jetzt quasi von EU-Ebene verboten worden, RT und Sputnik. Also wir hätten dann zum Beispiel von der Verhaftung von Julian Assange keine Bilder. Das war, glaube ich, die russische Nachrichtenagentur, die diese Bilder gemacht hat. Da kann man noch drüber nachdenken, ob das so klug war, die Bilder zu machen, denn die waren natürlich inszeniert. Man hatte ihm ja schon Wochen vorher das Rasierzeug weggenommen. Das ist nochmal also auch schon wieder PR und Journalismus, diese Frage. Aber jetzt ist das quasi auch von EU-Ebene verboten worden. Das sind zwei Dinge, die mir da Gedanken machen. Nämlich einmal, das ist nicht die Kompetenz der EU, in Länderhoheiten einzugreifen. und umgekehrt und insgesamt sozusagen eine Regierungsebene, die jetzt hier in Medienfreiheit eingreift. Quasi das, was wir jetzt mit dem neuen Medienstaatsvertrag haben, dass die Landesmedienanstalten solche Kontrollfunktionen, Online-Plattformen und sowas übernehmen, ist eigentlich damit schon wieder hinweggefegt. Und jetzt wird ja gerade diskutiert, ob man auch quasi neben den Schutz, den wichtigen Schutzdingen, die die Frau Schmitz einleitend gesagt hat, nicht auch zum Beispiel Fake News unterbinden kann und Kriegspropaganda. Da weiß ich aus der Wissenschaft,
Digital Services Act, ich will nochmal für die Hörerinnen und Hörer auch sagen, ja, genau. So eine EU-Richtlinie oder dann ein Gesetz, was irgendwann mal kommen soll, das ist ja, glaube ich, noch nicht beschlossen.
Es ist gestern beschlossen worden, aber es gibt noch, dass es kommt und es gibt noch Formulierungsvorschläge. Kurz vor 10 Minuten vor Schluss oder so ist noch eine Klausel eingebracht worden, eben Kriegspropaganda kann gelöscht werden. Und das ist ja eine Definitionsfrage. Da tun wir uns in der Wissenschaft schwer, die Grenze zu ziehen zwischen, ne, was ist noch legitime strategische Kommunikation, was ist Kriegspropaganda. Und da weiß ich nicht recht, was wir jetzt gerade, sage ich mal, auf der strukturellen Standardebene schaffen, wie sich das weiter auswirken kann. Das ist sozusagen die eine Frage, ne? Stichwort gerade im Online-Bereich. Alle Medien gehen jetzt online. Wo kann sich das drauf auswirken? Und die andere Frage natürlich dann, natürlich zu Recht, jetzt die ganzen Zensurmaßnahmen in Russland, das Verbieten der Sender, solche Dinge zu kritisieren, und dann eben mit der eigenen, sozusagen dem eigenen Glaubwürdigkeitsverlust daherzukommen, das ist eine sehr schwierige Kategorie.
Herr Wolf, es gibt ja Presserat, also was jetzt hier unsere Medien angeht, da schauen ja viele drauf. Also wenn da wirklich eine ganz schlimme Geschichte passiert, die geht ja nicht einfach so durch. Finden Sie, das ist ausreichend oder wollen Sie mehr Regulierung haben? Oder sagen Sie, wir müssen einfach den Rahmen breit lassen für viele Meinungen?
Das kommt darauf an, was für eine Demokratie wir in Zukunft leben wollen. Wenn man sich die Entwicklung sozialer Netzwerke in den letzten Jahren anschaut, ich spreche da im Zusammenhang mit der Flüchtlingswelle ab 2015, was da passiert ist, auch was da an Beeinflussung von außerhalb kommt, da ist Russland jetzt nicht frei von Verdacht, da drin mit unterwegs zu sein, halte ich es für schwierig, die komplette Freiheit an der Stelle zuzulassen, weil dann das passiert, was wir jetzt auch auf Corona-Demonstrationen erlebt haben, da radikalisiert sich möglicherweise eine Minderheit, die inzwischen in einer abgekoppelten Wirklichkeit unterwegs ist und gar nicht mehr über klassische Medien zu erreichen ist. Wenn man da absolute Freiheit gewährt, ich denke, gewisse Standards müssen für alle gelten. Und das sollte auch in sozialen Medien so sein und bei sogenannten alternativen Medien, mit denen wir in Sachsen unsere besonderen Probleme auch haben, die dann als normale Medien wahrgenommen werden. Die werden gleichgestellt, obwohl sie nicht nach Presserecht arbeiten, obwohl sie nicht mit verifizierbaren Quellen arbeiten. Da reicht es manchen Menschen inzwischen aus, zu sagen, ja, das habe ich irgendwo auf YouTube gesehen. Und das ist dann eine überprüfbare Quelle für diese Menschen. Und das halte ich für schwierig. Also da wäre ich auch vorsichtig, dass da die totale Meinungsfreiheit zu betonen. Auch bei RT Deutsch würde ich eine abweichende Meinung durchaus äußern, weil wenn man sich anschaut, was RT Deutsch in den letzten Jahren so an Berichterstattung getrieben hat, sich bestimmte Gesprächspartner immer nur reinzuholen, die bilden ja mitnichten eine pluralistische Meinungsbildung in Deutschland ab, gar nicht, sondern sehr gezielt ein bestimmtes Spektrum, was auch am Ende dem Kreml genehm ist. Und deswegen, es mag eine überhastete Reaktion sein, vielleicht auch eine leicht hysterische RT Deutsch zu verbieten, aber wenn man sich dem Kontext mit Bots, Trollfabriken und ähnlichen Dingen, die in Russland nun mal erwiesenermaßen existieren und ihre Arbeit verrichten, das hat man auch bei den Wahlen in den USA gesehen, kann ich das nachvollziehen, dass man an der Stelle mal sich einen Teil der russischen Propagandamaschine rausgegriffen hat, um die abzuschalten.
Zumindest. Ja, aber welchen Mechanismus setzt man damit in Bewegung? Wenn Sie sagen, das ist also kremlnah und das ist natürlich gefiltert und das ist einseitig, aber das ist doch eigentlich eine Herausforderung, sich damit auseinanderzusetzen. Ist Abschalten wirklich die richtige Methode?
Momentan herrscht Krieg. Ich glaube, momentan ist alles ein bisschen anders. Und da ist das vielleicht eine Reaktion, die man irgendwann auch wieder rückgängig machen kann, wenn sich die Verhältnisse ändern.
Pressefreiheit, eine Seite davon ist ja, dass die Presse frei berichten kann, dass man sie nicht beschneidet. Die andere Seite davon ist aber auch, dass die Presse frei arbeiten kann. Und Sie haben ja da in Sachsen auch ganz spezielle Erfahrungen gemacht als Investigativreporter, lange für die Sächsische Zeitung, von Pegida-Demonstrationen angefangen und Anti-Corona-Demonstrationen, wo man den Journalisten auch sehr nahe gekommen ist. Und ist das für Sie mal gefährlich geworden?
Naja, also es hilft inzwischen schon sehr, wenn man ein paar Dinge beachtet bei Demonstrationen und eben nicht mehr einfach nur rangeht. Das ist ganz anders als früher, weil man nicht weiß, wer einen heute angreift. Es ist nicht mehr der klassische Springerstiefel tragende Neonazi, das ist wahrscheinlich eine Binsenweisheit, sondern es können ältere Leute in Funktionskleidung sein, die sie täglich angreifen. Ist mir persönlich auch schon passiert. Und Sie wissen nicht, aus welcher Ecke das kommt. Der Person würden Sie in der Straßenbahn aufgrund Ihres Alters möglicherweise Platz machen. Und am nächsten Tag treffen Sie die bei einer Pegida-Demonstration und dann geht's zur Sache. Weil Sie werden unter Umständen als Presse erkannt. Sobald Sie einen Notizblock zücken, sind Sie schon sichtbar. Schlimmer ist es für fotografierende und filmende Kollegen, die normalerweise mit größerem Equipment unterwegs sind. Die sind inzwischen in der Regel mit Sicherheitspersonal auf Demonstrationen unterwegs. Das wäre, glaube ich, noch vor Pegida, also vor 2014, undenkbar gewesen. Allenfalls bei NPD-Veranstaltungen.
Gibt es da schon Kolleginnen und Kollegen, die vorsichtig sind, auch sich zurückhalten, nicht so scharfe Artikel schreiben?
Das glaube ich wiederum nicht. Also diese Art von Berichterstattung, da muss man wahrscheinlich eine bestimmte Art von Journalist sein am Ende. Also man muss schon Bock drauf haben, ständig Ärger zu haben, um es mal so auszudrücken. Und dann macht man das auch weiterhin. Aber man wird vielleicht im Privatbereich bestimmte Schutzmaßnahmen einleiten, vielleicht seine Adresse schützen lassen. Schauen, dass man nicht immer denselben Weg nach Hause fährt, vor allen Dingen, wenn gerade Dinge kulminieren. Das war in den Anfangszeiten von Pegida so und das ist auch bei den Corona-Demonstrationen so gewesen, die ja mitnichten immer nur friedlich waren. Ja, da wurde von Meinungsfreiheit geredet und wir wollen alle unsere Meinung sagen, aber an Regeln wollte sich blöderweise niemand halten.
Frau Jasper-Winter?
Ja, ich meine, das ist aber ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Es kann ja nicht sein, dass wir deshalb, dass sich Journalistinnen behindert fühlen in ihrer Berichterstattung, weil sie Sorge vor Übergriffen haben oder auch vor Hetze im Netz. Und deshalb setzen wir uns ganz klar dafür ein, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist, dass man da sich drum kümmert, dass auch da Strafrecht gilt und strafbare Inhalte keinen Platz haben und Strafverfahren schnell stattfinden können. Ich glaube, das ist auch in dieser Abwägung zu der Klausel, die wir da gerade andiskutiert haben im Digital Services Act, wo schon ein weitgehender Eingriff in die Informationsfreiheit gemacht wird. Wichtig auf der anderen Seite aber zu sagen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Und deswegen hat ja auch die Ampelregierung auf Bundesebene gesagt, wir brauchen sozusagen ein digitales Gewaltschutzgesetz, wo wir tatsächlich noch mal gucken, wie wir strafbare Handlungen auch im Netz schneller und effektiver ahnden. Im Übrigen als Landespolitikerin sage ich da auch, da muss auch Polizei und Justiz noch einen Weg gehen, verstehen, inwieweit auch sozusagen Hetze im Netz auch Einfluss hat auf die Menschen und nicht sagen, ja, dann mach doch deinen Twitter-Kanal aus. Was machst du da eigentlich? Sondern dass das eben eine ganz große Belastung ist und eben, dass da auch der Sache nachgegangen wird und zwar schnell und auch in einem digitalen Verfahren.
Dietmar Ringel begrüßt Sie heute zu einer Debatte über Pressefreiheit in Zeiten von Krieg und Krisen aus Anlass des Internationalen Tages der Pressefreiheit am 3. Mai. Mit dabei die FDP-Politikerin Maren Jasper-Winter, die Leiterin des Instituts für Medienverantwortung Sabine Schiffer und die Journalisten Tobias Wolf und Jan Jessen, der auf die Frage eingeht, wie wichtig, aber auch schwierig der richtige Umgang mit der großen Zahl vor allem neuer Medien ist.
Es ist tatsächlich so, dass, glaube ich, Medienkompetenz abgenommen hat, einfach auch deswegen, weil es so eine Informationsüberflutung gibt. Also in den sozialen Medien kann sich jeder die Wirklichkeit suchen, die ihm gerade passt. Wir erleben immer mehr Blasenbildungen und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie wir das wieder zurückdrehen können. Also ich bin da in der Frage, und das diskutieren wir natürlich in den Redaktionen auch oft und häufig, bin da so ein bisschen ratlos, wie man das insgesamt zurückdrehen kann. Ich sehe uns jetzt eher auf so einer abschüssigen Ebene. Wir erleben immer größere gesellschaftliche Polarisierung, sieht man jetzt auch gerade wieder in dieser Kriegssituation. Das hat angefangen in der sogenannten Flüchtlingskrise, ging dann über die Corona-Pandemie bis jetzt zu diesem Krieg, wo einfach Sprachlosigkeit zwischen den verschiedenen Lagern herrscht, wo jede Seite sich ihre Wirklichkeit aus dem Netz suchen kann und die dann auch findet. Wir erleben ja auch, dass den Leuten mittlerweile Wahrheiten auch dann manchmal völlig egal sind. Also dass Dinge entlarvt werden können als falsch und es trotzdem völlig egal ist. Also auch wenn man den Leuten sagt, diese Wand ist nicht grau, sondern die ist rot und wir Journalisten weisen nach, diese Wand ist halt doch grau, dann ist den Leuten das egal einfach. Und dann bin ich mit meinem journalistischen Latein dann irgendwann auch am Ende. Und wie gesagt, da habe ich einfach keine Lösung für.
Ja, dann fragen wir doch Frau Professor Schiffer. Die muss es wissen, die ist ja Kommunikationswissenschaftlerin.
Also wir brauchen ein Schulfach Medienbildung, ja. Ich finde das erstaunlich, dass wir uns als Demokratie das auch leisten, so eine systematische Reflexion über Meinungsbildungsprozesse nicht anzubieten. Es wird viel in verschiedenen Stellen verankert und viel von Lehrkräften verlangt, aber es gibt keinen systematischen Lehrplan, es gibt kein evaluiertes didaktisches Material. Da kommen dann teilweise noch die kommerziellen Angebote hinein. Also das wäre dringend erforderlich, etwas, was man im Englischen Media Literacy nennt. Wir würden aber viele Phänomene, die wir jetzt hier besprochen haben, damit natürlich nicht mehr beheben. Da sind andere Dinge nötig. Und ich möchte aber gerne aufgrund dessen, was Herr Wolf geschildert hat, auch nochmal den Blick weiten. Ich stelle jetzt mal eine steile These in den Raum. Wenn wir die beginnende islamophobe Szene im Internet, das war genau 2004, nicht ignoriert hätten in ihrem Agitieren. Und ich habe zum Beispiel meine ersten Morddrohungen 2009 erhalten. Ich habe ja viel zum Islambild in den Medien geforscht. Die Morddrohungen sind nicht verfolgt worden von Polizeiseite, obwohl die Zeit noch war, diese Daten von der Telekom damals zu bekommen. Das war einfach keine Kategorie, warum auch immer. Und das war ja, ist ja jetzt schon lange her. Irgendwann ist dann, wir erinnern uns noch an Pro-Deutschland und Hogesa und dann Pegida, ist sozusagen dieser ganze Hass inkubiert auf, ich hatte 70 islamophobe Webportale in deutscher Sprache analysiert. Ich war ja damals auch Mitglied der Islamkonferenz, einer Arbeitsgruppe Medien. Und das ist dann irgendwann auf die Straße gekrochen. Und immer noch gab es nicht da, wo strafrechtlich relevante Dinge passiert sind, wie Morddrohungen, ja, auch dieses Incitement im Englischen, ne? Also was wir so Volksverhetzung, ein bisschen schwer zu fassen, unser Paragraph 166 da. Wenn das an bestimmten Stellen gut verfolgt worden wäre, hätte man andere Signale gesetzt. Das hat man aber nicht. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, das wäre jetzt meine steile These, das ist versäumt worden, aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen kriegen wir heute eine stärkere Regulierung für Internetkommunikation oder überhaupt Kommunikationsmedien, die wir dringend auch brauchen. Ich bin ja ganz dabei, nicht absolute Freiheit, die wir dringend brauchen, aber eine stärkere Regulierung, als sie uns für eine freie Gesellschaft, für freie Debattenkultur gut tut.
Herr Wolf, was glauben Sie? Ist das eine Übergangsphase oder müssen wir wirklich damit leben, dass bestimmte Stellschrauben einfach fester angezogen werden? Und dann ist es eben so, weil Sicherheit geht vor. Ich meine, Morddrohungen, wo gibt es denn sowas für kritische Artikel? Das kann ja nicht zum normalen Leben in einer demokratischen Gesellschaft gehören.
Ja, es reicht heute, dass Sie als Bürgermeister einer Kleinstadt irgendwie eine bestimmte politische Meinung vertreten, die vielleicht Mainstream mehrheitsfähig ist, aber einen bestimmten Teil der Bevölkerung aufbringt und dann haben Sie eine Demo vor Ihrem Privathaus. Das hätte es früher auch nicht gegeben. Und die Stichworte sind alle gefallen. Medienkompetenz kann uns langfristig möglicherweise retten. Also ich habe da auch eher ein pessimistisches Bild, weil eben all das in den letzten 20 Jahren versäumt wurde. In verschiedenen Bundesländern hat man sehr viel auf Mathematik und Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften und ähnliche Dinge gesetzt. Alles, was gesellschaftspolitisch relevant war, hat keine Rolle gespielt, war zu soft, brauchen wir nicht. Und ich glaube, das baden wir jetzt alle miteinander aus, weil die Kompetenz ist verloren gegangen und nicht nur bei den Jungen, sondern auch bei den Älteren. Wenn Sie von 70-Jährigen einen Leserbrief zu einem Kommentar bekommen und der Ihnen vorwirft, Sie würden einseitig berichten, da wird also nicht mehr verstanden, was ein Meinungsbeitrag ist oder was ein nachrichtlicher Beitrag ist und so weiter. Das geht durch breite Teile der Bevölkerung. Und ja, Herr Jessen hat es gesagt, sehr viele sind unterwegs mit der Meinung, bitte stören Sie mein Weltbild nicht mit Fakten. Und da kommen wir nicht so schnell wieder raus, weil diese Medien unterwegs sind, diese sozialen, in denen all das geteilt wird, in denen man sich in seiner Privatwirklichkeit auch gegenseitig verstärken kann.
Nun ist es aber so, manche Medien spitzen ja auch extrem zu. Ich will keine Namen nennen, aber ist das vielleicht auch Teil dieser unguten Entwicklung? Oder ich meine Zuspitzung, einerseits wissen wir, zugespitzte Dinge verkaufen sich besser, das ist die eine Seite. Aber die Frage ist, brauchen wir da vielleicht auch ein bisschen mehr Zurückhaltung? Wie sehen Sie das?
Das kann ja nicht sein. Also Zuspitzung muss möglich sein. Was nicht sein darf, sind dann Drohungen, Morddrohungen im Internet, wenn jemand mal eine zugespitzte These hat. Das ist strafbar im sozusagen analogen wie im virtuellen Leben. Und wir brauchen da sofort ein Online-Strafverfahren, wo der Täter oder die Täterin schnell ermittelt werden kann. Das ist das eine Thema. Aber die Verfahren schnell sind, ist das dann, was auch wirklich passiert.
Aber vielleicht doch nochmal auch zu dieser Auseinandersetzung über Handgreiflichkeiten bis hin zu Morddrohungen. Es gibt ja immer wieder Argumente, zum Beispiel im Zuge der Corona-kritischen Demonstration war das häufig zu hören. Wir haben ja gar keine Möglichkeit, uns in den großen Medien entsprechend darzustellen. Uns will ja da gar keiner. Und wenn über uns berichtet wird, dann sind wir die Doofen, dann sind wir die Negativen. Und deswegen müssen wir Krawall machen und Rabatz. Herr Jessen, ist da was dran? Müssen die großen Medien vielleicht offener sein für mehr Vielfalt auch in dieser Richtung?
Nein, Quatsch muss man ja nicht berichten. Also
absolut.
Das Problem ist einfach auch die Rezeption von Medien. Also wenn man mit den Leuten spricht, die sagen, ihr berichtet nie über uns oder über kritische Wissenschaft, was weiß ich nicht. Wenn man die Leute fragt dann, was lest ihr denn für Zeitungen? Was schaut ihr denn? Das gucken wir, das ist alles Lügenpresse. Da sagen wir ja, woher wisst ihr denn, dass ihr da nicht drin vorkommt? Also das ist, manchmal ist das ein bisschen widersprüchlich, meistens. Eigentlich immer. Was eben auch so interessant ist zu sehen, also die etablierten Medien sind dann Lügenpresse, wenn sie also nicht das berichten, was dem eigenen Weltbild entspricht. Aber sobald dann mal ein Bericht gebracht wird, der irgendwie in diesen Kontext reinpasst, wird gesagt, ach guck mal, das steht ja sogar in der Zeitung. Also das ist, manchmal ist es ein bisschen seltsam. Mhm. Deswegen finde ich es übrigens auch gefährlich. Ich finde Zuspitzung oder boulevardeske Zuspitzung von Themen gut und richtig oder nicht gut. Ich finde es nicht gut, aber es ist okay. Aber wenn es dann Kampagnenform annimmt, dann wird es kritisch. Und da sehe ich manchmal bei uns auch Probleme in Deutschland.
Das, worüber wir jetzt sprechen, sind ja keine kleinen Randthemen, sondern das macht ja was mit unserer Gesellschaft. Es gab vor kurzem eine Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach und daraus geht hervor, ein Drittel aller Deutschen sagt, wir leben in einer Scheindemokratie. Was heißt das denn für die Medien? Müssen sie sich da auch den Schuh anziehen oder reicht das zu sagen, wir sind doch klasse und wir machen es doch und wir haben doch tolle Journalisten? Also ein Drittel sagt, Deutschland ist eine Scheindemokratie. Das ist doch schon hart, Frau Professor Schiffer.
Also da müsste man jetzt erstmal weiterfragen, sozusagen sauber, demoskopisch. Was meinen die damit? Meinen die wirklich jetzt die Medien? Das weisen wir jetzt mal zu.
Das war jetzt nicht speziell, ne? Ich habe es aber mal runtergebrochen, weil Medien sind ja ein Teil unserer demokratischen Wirklichkeit. Und offenbar haben diese Menschen kein Vertrauen in die Medien oder sagen, das ist nicht unseres.
Nee, oder es sind welche, die kritische Medien konsumieren und dann eben zu dem Schluss kommen, das, was da jetzt kritisiert wird, wird politisch nicht umgesetzt. Drum sage ich, ne? Also jetzt rein um sauber, das würde ich jetzt noch nicht so zuweisen. Aber tatsächlich, und es gibt ja jetzt etliches an Medienforschung, man kann immer wieder mal feststellen, das, was Sie gesagt haben, Blödsinn muss man eigentlich nicht bringen. Wir können schon feststellen, dass man auf solche diskursiven Tricks, ne, von solchen Leuten, oh, wir kommen ja nicht vor, und dann haben sie aber andauernd Raum und ihre Themen werden erörtert und so weiter und so fort. Also dass es da eine Verschiebung gibt oft von den wirklich relevanten Dingen und Themen, die gar nicht vorkommen. Wir könnten jetzt auch über Kriege, der Herr Mir hat ja einleitend einige genannt, die jetzt so momentan Thema in der medialen Oberfläche gar nicht sind. Aber eigentlich, da sterben die Menschen und das ist, wir werden da genauso auch gefordert. Ich mache es mal am französischen Wahlkampf exemplarisch fest. Da gab es für mich zwei Überschreitungen von Medienseite. Das mache ich jetzt mal sehr verallgemeinernd. Einerseits hat man alle Themen von Marine Le Pen aufgegriffen und sie ziemlich breit. Also das waren sozusagen die Themenvorgaben, die sehr stark erörtert wurden. Das finde ich ist zum Beispiel schon mal eine totale Verzerrung. Da hätte man auch andere, die hier zum Beispiel gar nicht bekannt sind, dass sie kandidiert haben, Menschen, die auch sozusagen mit ihren Themen weiter einen breiteren Raum geben können. Also wem gebe ich einen O-Ton, wen interpretiere ich als repräsentativ, wen frame ich als Ausnahme? Da mache ich ja auch was. Ich bilde ja nicht nur ab, ich muss ja Entscheidungen treffen, muss kürzen, auswählen und damit konstruiere ich natürlich auch eine Vorstellung. Und dann sind am Schluss die französischen Medien jetzt in der Entscheidungswahl zwischen Macron und Le Pen dann hingegangen und haben tatsächlich eine Wahlempfehlung ausgesprochen. Nicht wenige, also von Medienseite, ne? Das finde ich, das sind so zwei Dinge, wo ich denke, das müssten wir eigentlich nicht haben.
Na gut, machen die, passiert ja auch in Staaten, ne? Also Wahlempfehlung, ich glaube, das Handelsblatt hat das bei uns mal gemacht, ne? Das finde ich aber auch legitim, warum nicht?
Wie sehen Sie das,
Herr Rindl? Merken Sie sich das?
Ja, na, ich frage einfach mal rum, ist ja erstmal interessant.
Also eine explizite Wahlempfehlung halte ich für schwierig, aber im Fall von Marine Le Pen haben wir es ja jetzt nicht irgendwie mit einer Person aus einem sehr bürgerlichen Lager zu tun. Ich finde es wichtiger, darauf hinzuweisen, welche Probleme dahinter liegen, welche vielleicht auch auf die Zukunft gerichteten Vorhaben diese Personen haben. Und nur weil Frau Le Pen jetzt im Wahlkampf Kreide gefressen hat, weiß man ja trotzdem, was hinterher bei rauskommt, wenn diese Dame an die Macht kommt. Und darüber zu berichten, das ist das Entscheidende aus meiner Sicht. Alles, was die Demokratie gefährdet, darüber muss berichtet werden.
Aber eine Wahlempfehlung, wenn Sie wieder kandidieren, fänden Sie das gut? Würden Sie dann sagen, dann die Zeitung lese ich trotzdem noch, die eine ganz andere Partei empfiehlt?
Ist natürlich immer schön, wenn man empfohlen wird, aber ein bisschen merkwürdig fände ich das schon. Also man weiß ja, dass das schon irgendwie, der Auftrag ist auch ausgewogen zu berichten und dann denke ich, ist das einfach seriöser. Wo man natürlich zu Fachthemen schon sagen kann, da würde ich es vielleicht ein bisschen anders sehen als in diesem Person A gegen Person B, kann man natürlich schon sagen, okay, in dem Thema, die sind näher an der Wirtschaft dran, die sind näher an und so weiter. Also das ist schon, finde ich, immer noch seriöser Journalismus, aber vielleicht nicht ganz so simpel.
Aber eine Frage, da würde ich doch gerne noch mal ansetzen. Es geht ja auch um Auswahl, das hat Frau Schiffer ja gesagt. Und natürlich müssen wir auswählen, das wissen alle Journalisten, da sitzt man da. Und dann kommt aus den Tickern Meldung, Meldung, Meldung. Also erstmal ist die Frage, was erachte ich als wichtig? So, dann geht es um die Frage von Ausgewogenheit. Ich schaue mir also verschiedene Parteien an. Wenn jetzt jemand was in die Welt setzt, dann will ich auch wissen, welche Reaktionen gibt es darauf. Und es gibt journalistische Grundsätze. Wie gehe ich mit Nachrichten um? Dann gibt es Kommentare, da steht große Meinung drüber, das ist völlig in Ordnung. Aber irgendwie ist es natürlich schon selektiv und es ist auch mit der Person verbunden, die Entscheidungen trifft. Und da gibt es immer mal wieder die Kritik und ich finde, die wird lauter, dass das in den Medien, sage ich mal, vielleicht unterschiedlich eben doch nicht mehr so richtig auseinanderzuhalten ist. Also Meinung und Nachricht und auch, dass es eine gewisse Selektion gibt, die nicht immer sich an den Realitäten orientiert, sondern vielleicht eher an Wünschen. Herr Wolf, aus Ihrer Erfahrung?
Da sind wir dann aber wieder bei dem Punkt, was möchte ich gern zur Kenntnis nehmen und was möchte ich ignorieren? Ja, also ich würde nicht unterschreiben, dass in normalen Regionalzeitungen, für die ich sprechen kann, Meinung und Berichterstattung nicht mehr auseinanderzuhalten ist. Das ist klar gekennzeichnet. Das ist für mich was Herbeikonstruiertes, um bestimmte, sage ich mal, Weltbilder zu transportieren oder sich zu beschweren, dass man angeblich nicht vorkommt. Und das ist de facto nicht so. Nur es gibt halt kein Recht darauf, dass eine Meinung unwidersprochen stehen bleiben kann. Das ist etwas, was ja viele im Umfeld von Pegida, auch im Umfeld der AfD, immer wieder betonen, wenn sie sich an Medien abarbeiten. Ja, wir dürfen ja hier unsere Meinung nicht sagen und es ist aber eigentlich gemeint, ja, ich will meine Meinung sagen und ich will keinen Widerspruch dafür haben. Und das, sorry, das kann nicht sein.
Frau Jasper Winter?
Was ich schon beobachte, ist ein anderer Aspekt, dass mir Ihre Kolleginnen und Kollegen oft widerspiegeln, dass es natürlich die Dinge unter einem enormen Zeitdruck auch geschrieben und recherchiert werden müssen, weil aufgrund der sich ändernden Medienlandschaft einfach auch personell Veränderungen gemacht werden und dann gar nicht mehr so viel Zeit auch bleibt. Das ist natürlich auch schon ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen. Wie ändert sich die Medienlandschaft und ist jetzt ein Mensch in der Landespolitik zuständig für eine Hülle von Themen oder hat man mehrere fachlich schon lange in der Redaktion arbeitende Journalisten, die die Themen dann nochmal gesondert aufarbeiten? Und da mache ich mir eher auch Sorgen, dass, weiß nicht, wie Sie das sehen, dass das natürlich durch den Zeitdruck vielleicht dann gar nicht mehr die Möglichkeit ist, die Dinge genauso wiederzuspiegeln, zu recherchieren, noch eine Meinung mit reinzuholen und so weiter.
Herr Jessen, ist da ein bisschen Selbstkritik angebracht?
Ja, was heißt Selbstkritik? Ich meine, das sind einfach wirtschaftliche Zwänge, unter denen man steht. Ne? Also es ist leider so, dass in unserem Fall die Auflagen nicht steigen, was uns natürlich freuen würde, der Printmedien, sondern leider sinken, und zwar in einem relativ rasanten Tempo. Das führt zu Sparzwängen, das führt dazu, dass Redaktionen ausgedünnt werden. Was wirklich auffällig ist heute, ist, dass Themen so eine kurze Konjunktur haben. Siehe Afghanistan im August vergangenen Jahres, das Riesending. Alle berichten flächendeckend darüber. Heute findet Afghanistan vielleicht in irgendwelchen Meldungsbereichen statt, wenn wieder irgendeine Moschee in die Luft gesprengt wird. Es verhungern da Leute. Ja. Die Not ist gigantisch. Da muss eigentlich, die Ortskräfte sind immer noch da und auch die neue Bundesregierung, trotz aller Versprechungen, die vorher gemacht worden sind, tut nichts, um die Leute rauszuholen. Und das sind alles Dinge, über die eigentlich berichtet werden müsste, die aber jetzt im Schatten des Ukraine-Krieges komplett verschwinden. Und das sehe ich wirklich als großes Problem an. Also, dass wir dann so monothematisch unterwegs sind.
Das war das Inforadio-Forum zum
Internationalen Tag der Pressefreiheit. Heute aus dem Allianzforum am Pariser Platz in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Naumann-Stiftung und dem Medienverband der Freien Presse. Mit dabei waren Maren Jasper Winter, Mitglied im Vorstand der Friedrich-Naumann-Stiftung und im Bundesvorstand der FDP, Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus, Professor Sabine Schiffer, Leiterin des Instituts für Medienverantwortung Berlin, und dazu Tobias Wolf, Journalist bei der Freien Presse Chemnitz, dort landespolitischer Reporter, und Jan Jessen, Redaktionsleiter Politik der Neuen Ruhr-Zeitung und Auslandsreporter der Funke Mediengruppe. Ich danke Ihnen für diese Runde, danke Ihnen für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal.
RBB 24 Inforadio. Das Forum.